SWR aktuell Spezial.
Ein Jahr deutsche Weinkönigin. Was bleibt? Das haben wir Katrin Lang gefragt aus Ebringen bei Freiburg. Vor knapp einem Jahr ist sie zur deutschen Weinkönigin gewählt worden in Neustadt an der Weinstraße. Sie ist seitdem nicht nur das freundliche Gesicht des deutschen Weins. Sie spricht als studierte Weinexpertin über Weinbau und Klimawandel, Veränderungen in den Rebbergen, neue Sorten, die nahezu resistent sind gegen Pilzerkrankungen und über die Chancen des deutschen Weins auf den nationalen und internationalen Weinmärkten. Charlotte Schönberger und Christoph Ebner haben mit Katrin Lang gesprochen. Sie hören eine Aufzeichnung aus dem Schlossbergsaal im SWR-Studio Freiburg von Mittwoch, 20. September 2023.
Herzlich willkommen zu diesem SWR-Live-Talk und natürlich ganz besonders begrüße ich Katrin Lang.
Hallo.
Ich habe Katrin Lang kennengelernt bei der Wahl zur badischen Weinkönigin und da hat sie mich schon überzeugt. Vor einem Jahr dann habe ich abends im SWR-Fernsehen die Wahl zur deutschen Weinkönigin verfolgt. Ehrlich gesagt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob Katrin die Wahl gewinnen wird, aber dann hat sie mich so stark überzeugt, dass ich zum Ergebnis gekommen bin, ja, die macht das, die gewinnt die Wahl und so kam es auch. Ich sage jetzt Katrin und nicht Frau Lang, weil wir haben uns immer wieder gesehen in den vergangenen zwei Jahren bei Weinproben, Terminen, überall dort, wo halt so Journalisten auf Weinhoheiten treffen. Schön, dass du da bist, Katrin. Freue mich.
Danke für die Einladung.
Wir wollen heute Abend zusammen der Frage nachgehen, ein Jahr deutsche Weinkönigin, was bleibt? Wir, das sind meine Kollegin Charlotte Schönberger, Reporterin, Redakteurin, Moderatorin im Studio Freiburg und jetzt am Mikrofon.
Und ich darf natürlich auch dich vorstellen. Das ist Christoph Ebner, Studioleiter hier in Freiburg und ich freue mich, mit ihm gemeinsam durch den Abend zu führen. Katrin, der Tag naht, an dem deine Nachfolgerin gewählt wird. Am 29. September ist es soweit. Dann setzt du der neuen deutschen Weinkönigin die Krone auf. Was wirst du denn nicht vermissen?
Oh, das ist schwierig. Also es war wirklich eine richtig coole Zeit. Es war super vielfältig, was ich erleben durfte und die Leute, die ich auch treffen konnte, alle. Aber ich glaube, ich bin ganz froh, wenn jetzt ein bisschen Ruhe wieder einkehrt, wenn man das alles mal Revue passieren lassen kann, wieder mehr Zeit hat für Freizeit, Familie, Freunde, alles. Da freue ich mich dann mehr drauf.
Musikinstrument spielen wahrscheinlich,
ja. Ja, das gehört auch mit dazu.
Ja, und was wird dir fehlen?
Der Austausch, glaube ich. Also, dass man einfach irgendwo hinkommt und sich mit den Leuten über Wein austauschen kann. Da gehört ja viel mehr dazu, wie nur das reine Produkt, sondern da steckt ein Handwerk und eine Kultur dahinter. Und ich da wahnsinnig viel Spaß hatte, die Menschen auch zu begeistern dafür, sie auf meinem Weg als Winzerin auch mitzunehmen, ihnen da einen kleinen Einblick zu geben. Aber ich glaube, ich werde das auch im Privaten noch weiter tun.
Bevor wir jetzt richtig in den Abend starten, wollen wir nochmal auf den Moment schauen, mit dem alles begonnen hat. Und dann sage ich Mats ab.
Große Überraschung und Freude. Letzten Freitag in Neustadt an der Weinstraße bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin. Katrin Lang aus Ebringen in Baden wird die 74. deutsche Weinkönigin. Die Liebe zu den Reben bekam die 23-Jährige bereits in die Wiege gelegt. Als Winzertochter ist sie quasi in den Reben aufgewachsen. Mittlerweile hat Katrin Lang sogar einen Master in Weinbau und Önologie. Ihr Wissen nutzt sie für ihre Arbeit in einem Weingut im Markgräfler Land. Dort gilt ihre Liebe und Aufmerksamkeit dem biologischen Weinbau. Und noch zwei Dinge sind Katrin wichtig: Familie und Musik.
Seit über 10 Jahren spiele ich Tenorhorn im Musikverein. Als älteste weinbautreibende Gemeinde hier im Markgräfler Land sind wir natürlich sehr stolz auf unsere Weine.
Und stolz war auch ganz Ebringen, als es Freitagnacht hieß.
Die 74. deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang.
Ein paar Gesichter erkenne ich wieder. Wie ist es denn für dich, den Moment nochmal zu sehen?
Ganz komisch. Also ich habe ein bisschen Tränen in den Augen, weil es eigentlich echt ein super schöner Moment war, aber da so gefühlt schon ewig wieder her ist, weil dazwischen auch ganz viel passiert ist. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, die Wahl nochmal anzugucken, weil ich das auch ganz komisch finde, mich selber zu sehen. Aber es ist super schön zu sehen, wie viele Leute sich mit einem mitfreuen, wie viele da hinter mir standen und mich begleitet haben auf der Reise und jetzt auch hier sind.
Hattest du denn damals schon eine Vorstellung davon, was da eigentlich auf dich zukommt?
Absolut nicht. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich da reingegangen, so ein bisschen mit dem Gefühl, ich nehme das mit, ich habe da einfach Spaß auf der Bühne. Kann gut sein, dass das vielleicht auch mein Vorteil war, weil ich da nicht ganz so verbissen reingegangen bin oder mit dem Ziel, ich musste auf jeden Fall mit einer Krone rausgehen, sondern ich habe meine Leidenschaft für den Wein so rübergebracht, wie ich das immer machen würde. Und natürlich unglaublich toll, dass so ein Jahr auf mich jetzt gewartet hat, dass ich das alles erleben durfte als deutsche Weinkönigin und einfach ein wunderschöner, berührender Moment gewesen, ja.
Ich wurde vor ein paar Jahren in diese Jury berufen zur Wahl der badischen Weinkönigin. Gesucht wird jeweils die beste Repräsentantin, die Wissen mitbringt, die gut auftreten kann, über Wein sprechen kann, ja, und sich auch auf großen Bühnen bewegen kann und letztendlich sehr sympathisch dieses Kulturgut Wein präsentiert. Erst recht gilt das natürlich für die deutsche Weinkönigin. Katrin, du hast zusammen mit den Weinköniginnen der deutschen Anbaugebiete einen Sekt kreiert. Mhm. Einige haben ihn eben auch probiert, den Königin-Sekt sozusagen. Kannst du uns die Geschichte um diesen Sekt erzählen?
Das ist eigentlich schon recht schnell gewachsen, die Idee. Also wir haben uns eine Woche nach der Wahl, habe ich mich mit Juliane und Luise zusammengesetzt. Also wir als Trio und haben überlegt, was für ein Zeichen wir setzen wollen, wo wir die Branche auch hinbringen möchten in gewissermaßen. Und dann war für uns schnell klar, dass wir auch was zum Anfassen, was zum Erleben kreieren wollen. Und dann haben wir gesagt, wir trinken alle gern Sekt. Warum machen wir denn nicht selber einen eigenen Sekt? Und haben dann unsere Weinhoheiten, die mit uns quasi angetreten sind, angeschrieben, die natürlich auch von Betrieben unterstützt worden sind. Die haben uns dann Grundweine gespendet, jeweils 200 Liter aus den Anbaugebieten. Das haben wir dann zusammen mit Rotkäppchen versektet. Also wir haben wirklich ganz Deutschland im Sekt vereint, weil wir haben kleine Weingüter, familiengeführte Weingüter aus den Anbaugebieten. Wir haben größere Kellereien, Genossenschaften, also den kompletten Querschnitt von Deutschland in einer Cuvée vereint. Und daraus ist unsere Cuvée Augenhöhe entstanden. Wir haben ihn Augenhöhe genannt, weil wir ein Zeichen setzen wollten, dass wir das Jahr über auf Augenhöhe mit den Winzern, aber auch mit den Weinkonsumenten uns begegnet sind, dass man generell in der Branche eher familiär unterwegs ist, dass wir da uns respektvoll miteinander bewegen und wir das einfach auch weitergeben an die Menschen, dass sie ein Produkt haben, was Deutschland vereint, was, glaube ich, auch nicht wirklich kompliziert ist als Sekt, sondern einfach Spaß macht, Freude und ein schönes Zeichen für die Branche nach außen hin. Und das Besondere, er kostet 10,50 Euro und diese 10,50 Euro gehen auch wieder komplett zurück in die Anbaugebiete. Wir geben das Geld wieder zurück und unterstützen damit Kinder und Jugendliche, dass man Kindern einfach in Zukunft damit gibt und da was Gutes tut.
Vielen Dank für dieses Engagement und auch vielen Dank, ja, dass wir das heute probieren durften hier.
Ja,
ich glaube, das war ein schöner Auftakt für diesen Abend. Ich komme nochmal zurück auf diese Wahl, die wir jetzt gesehen haben und die Ebringer, die natürlich begeistert hier waren in Neustadt an der Weinstraße. Du warst am Anfang total überwältigt. Ich bin jetzt deutsche Weinkönigin. Hast du Leute erlebt, die den Kopf schütteln und gesagt haben, nee, warum tust du dir das an? Das ist doch etwas altertümlich hier. Erdbeerkönig, Bierkönigin, Weinkönigin und sowas. Ja. Hast du auch solche Reaktionen bekommen?
Klar, das gibt es auch immer mal wieder, dass die Leute dann fragen, ja, wie trinkfest ist man denn? Oder das ist ja nett, ob ich jetzt einen Junggesellenabschied feiere irgendwo. Aber ich habe damit gelernt, auch umzugehen. Und ich habe immer versucht zu erklären, dass ich da als Botschafterin unterwegs bin und eigentlich auch als höchste Repräsentantin für so ein wertvolles Gut. Und da viel mehr dahinter steckt, wie nur die Krone oder auf badischer Ebene teilweise auch das Dirndl oder eine traditionelle Tracht, da steckt viel, viel mehr dahinter. Und wenn ich das den Leuten dann erklärt habe, dann haben die das auch wirklich verstanden und fanden es dann auch wirklich cool, was man macht.
Aber so dieses Dirndl tragen oder so in Tracht unterwegs sein, habe ich dich selten gesehen. Du warst meistens sehr modern angezogen, ja, modisch unterwegs. Hattest du da auch einen Einfluss drauf oder gibt es da irgendwelche Gralshüter der Traditionen?
Nee, also das ist, auf deutscher Ebene ist das klar geregelt, dass man da als Fachfrau unterwegs ist, Business im Prinzip und so sich dann auch da auftritt, kleidet. Eine Tracht oder ein Dirndl gehört da absolut nicht mit dazu. Ist auch eigentlich gar nicht vereinbar, weil ich 13 Regionen vertrete, die teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich kann keine fränkische Tracht anziehen oder eine Moseltracht. Hier in Baden haben wir ja auch zwar einen Dirndl aus dem Schwarzwald, aber das tragen wir in Freiburg ja eigentlich auch nicht. Und von dem her habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt damit, dass ich normal schick gekleidet auf Termine gehen durfte. Natürlich mit der Krone, die dann, glaube ich, diese Tradition irgendwo auch darstellt. Aber ein Dirndl braucht man absolut nicht. Gut. Da reicht der Charakter.
Die Weinbranche ist eine männerdominierte Branche. Wie hast du das denn auf Terminen erlebt? Hast du dich manchmal trotz deiner Expertise, die du ja hast, durch Studium, durch deinen Beruf, auf dein Äußeres reduziert gefühlt?
Es kam drauf an. Manchmal musste man ein bisschen mehr Überzeugung aufwenden, dass man die Männer auch überzeugt, was man macht, was für eine Aufgabe man hat. Aber die Leute haben, glaube ich, recht schnell verstanden, dass man da als Fachfrau auftritt und auch sehr wohl mithalten kann. Und ich habe auch sehr, sehr viele Frauen kennenlernen dürfen, die als Winzerinnen arbeiten oder auch Teil da sind von der großen Winzerfamilie, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich dieses Männer und Frauen in der Weinbranche. Das haben wir nicht. Es ist natürlich noch schwierig als Frau, weil es ist ein Handwerk, man muss körperlich einfach auch arbeiten, aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie zweigeteilt sind oder sowas. Da wird man schon wirklich mehr wie akzeptiert, man wird willkommen geheißen und man unterstützt sich gegenseitig, egal ob Mann oder Frau.
Wie zeitgemäß ist denn deiner Meinung nach noch das Konzept der Weinkönigin? Es gab jetzt 2017 gab es einen Mann in Brandenburg, der wollte sich zum Weinkönig klagen. Der hatte nämlich gegen die Frau verloren. Aber ist denn das was du dir auch vorstellen kannst, ein Weinkönig?
Das wird man auch sehr häufig gefragt. Mir ist es eigentlich recht egal, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau auf der Bühne steht, um den deutschen Wein oder generell die Weinkultur zu repräsentieren. Ich glaube, man muss diese Leidenschaft für den Wein haben und schaffen, andere dafür zu begeistern, das Feuer zu entfachen. Da ist es wirklich egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, das muss auch aus der Winzerschaft kommen. Ich habe auch am Mittelrhein den Weinprinz kennengelernt. Manche Gebiete öffnen sich da eben jetzt in der Zeit dafür. Und der macht auch einen wirklich tollen Job. Das kommt gar nicht drauf an, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Das ist wirklich der Charakter. Wenn man das Feuer weitergeben kann für den Wein, dann reicht das vollkommen aus.
Ja, ich will nochmal auf dein Weinwissen eingehen. Mhm. Du hattest die vergangenen, ja jetzt 2-3 Jahre sozusagen mittlerweile die Gelegenheit, wie wahrscheinlich ganz wenige, sehr viel über Wein zu sprechen, aber auch sehr viel Wein zu probieren. Mhm. Wie hat sich denn so dein Weinwissen entwickelt, vor allen Dingen so die letzten 12 Monate? Da warst du ja ganz heftig auf Tour.
Ja, ich hatte die Chance, alle 13 Anbaugebiete kennenzulernen. Und das auf der einen Seite natürlich kulturell und auch touristisch irgendwo, aber vor allen Dingen auch geschmacklich. Und ich fand es ganz toll, dass man diese Unterschiede wirklich auch schmecken kann in den Anbaugebieten. Der Boden, das Klima ist super entscheidend, aber auch der Winzer, wie er seinen Wein ausbaut. Und da habe ich sehr viel lernen können nochmal von den Winzern selber, wenn man da einfach ins Gespräch kommt. Habe mir auch die ein oder andere Flasche mit nach Hause genommen, habe jetzt einen freigefüllten Weinkeller und freue mich darauf, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich weiter zu probieren, zu verkosten, meine Sensorik weiterzuentwickeln. Da lernt man nie aus. Also mit meinem Freund Wein trinken, das macht ihm absolut keinen Spaß, weil er immer sagt, ich soll doch jetzt einfach mal trinken und nicht den Wein auseinandernehmen. Da geht man schon ganz anders ran. Also ich rieche gern, ich versuche dann den Stil des Weinguts oder auch den Boden irgendwie rauszuschmecken und bin da schon sehr diskussionsfreudig. Matthias trinkt gern einfach so. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Man muss es auch ab und zu mal einfach genießen, ohne da irgendwie groß zu diskutieren.
Also ich gehöre auch zu denen, die einfach so trinken und es genießen. Und ich habe immer mal wieder so den Eindruck, dass vielleicht eine meiner Weinflaschen im Keller Kork hat. Du bist die Fachfrau. Ich bin mir da nie so richtig sicher, an was kann man das denn erkennen?
Es gibt unterschiedliche Korkgeschmäcker. Also es kann sein, dass der Wein dann einfach sehr dumpf ist, dass er kein intensives Aroma mit sich bringt. Es kann aber auch sein, dass er wirklich diesen Korkgeschmack hat. Also es schmeckt danach so modrig bisschen wie so. Also ich vergleiche das immer sehr gern, weil ich Musik mache. Wenn man dann ins Instrument reinatmet und da riecht, riecht es auch immer ein bisschen ja nicht so angenehm. Es ist wirklich unterschiedlich ausgeprägt, aber dieses modrige, eher dumpfe, das ist dann ein Korkgeschmack. Und dann würde ich den auch nicht mehr zum Essen, zum Kochen nutzen, sondern lieber eine neue Flasche aufmachen.
SWR Studio Freiburg, wir sind im Schlossbergsaal. Wir unterhalten uns heute Abend mit Katrin Lang, der deutschen Weinkönigin. Du wirst hier auf der SWR-Bühne auch was probieren müssen.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage, weil ich tatsächlich gelesen habe und wir gerade von korkendem Wein sprechen, dass du dir vorstellen kannst, dass man Wein nicht mehr in Flaschen verschickt, sondern in Kartons. Jetzt ist es ja so, dass die Weinflasche für viele fest zum Wein selbst dazugehört. Glaubst du tatsächlich, dass sich das durchsetzen kann, auch vor dem Hintergrund, dass es eben vielleicht nachhaltiger werden kann?
Also es gibt ja verschiedene Alternativen zur Flasche. Das hat man in Corona, glaube ich, gemerkt, dass es doch Lieferschwierigkeiten gibt, wenn es um Glas geht. Und da muss man natürlich Alternativen finden. Da gibt es mittlerweile eine Mehrwegflasche, dass man das quasi wie eine Bierflasche auch wieder zurückgibt im Supermarkt und da die Flasche gespült wird und dann wieder genutzt wird für den Wein. Es gibt aber mittlerweile auch Flaschen aus Pappe oder Karton, die ganz gut geeignet sind. Es gibt diese Bag-in-Boxen. Ich meine, Freiburg als grüne Stadt hat da ganz gut vorgelegt mit dem Staatsweingut. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ist, glaube ich, eine coole Alternative, gerade auch in Richtung Nachhaltigkeit, dass man einfach sagt, man versucht, dass die Verpackung den CO2-Ausstoß auch zu reduzieren. Es kommt natürlich auf den Wein drauf an. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen qualitativ hochwertigen Wein, der wirklich viel Arbeit gemacht hat im Weinberg und im Keller, ob ich den dann auch in der Bag-in-Box verkaufen möchte, um diese Wertigkeit auch weiterzugeben. Aber ich glaube, für so Easy-Drinking-Weine, da ist das vollkommen in Ordnung. Es ist cool, man kann es mitnehmen zum Picknick auf dem Fahrrad. Es passt super gut in den Kühlschrank. Also ich glaube, da gibt es für jede Verpackungsmöglichkeit auch seine Zielgruppe, seinen Anlass dafür. Und da sind wir auf einem ganz diversen Weg unterwegs.
Easy Drinking Weine habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Okay.
Das ist zum Beispiel der Rosé, den ich mit dabei habe. Das ist einfach ein unkomplizierter Wein, was Fruchtiges, wo man nicht groß drüber nachdenken oder diskutieren muss, sondern der einfach Spaß macht und gut schmeckt.
Du wirst natürlich als Weinkönigin unzählige Weinproben mitgemacht haben. Mhm. Wein steigt ab einem gewissen Punkt auch in den Kopf. Wie steht man denn diese ganzen Weinproben auch durch?
Man kommt tatsächlich gar nicht so viel zum Trinken. Also ich erkläre da natürlich viel über den Wein oder über den Ausbau, über die Region, wo der Wein herkommt. Da schaffe ich das selber gar nicht, die Weine auch wirklich alle zu trinken. Meistens hat man ja auch nur so einen kleinen Probierschluck. Ganz wichtig ist auch, dass ich als deutsche Weinkönigin auch Vertreterin bin für Wein in Moderation. Die Branche hat sich das selber auferlegt, dass man achtsam umgeht mit Alkoholkonsum, dass man sich dem auch immer bewusst ist. Ganz wichtig, ein Wasser dazwischen trinken, Brot oder auch generell was zu essen einfach zwischendurch. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass ich als deutsche Weinkönigin Botschafterin bin für ein Handwerk, für ein Kulturgut und nicht für den Alkohol an für sich, sondern ich vertrete viel, viel mehr, was da dazu gehört. Aber dieses Bewusstsein muss man immer schaffen, dass es natürlich auch Alkohol ist, dass man da achtsam mit umgeht.
Es wird immer weniger Wein getrunken. Das ist in Italien so, in Frankreich so, in Spanien, auch bei uns in Deutschland. Eine beliebte Frage bei der Wahl der Weinkönigin ist immer, wie viel Wein der Durchschnittsdeutsche trinkt, vom Baby bis zum Greis sozusagen. Da sind wir mittlerweile bei weniger als 20 Liter. Ich weiß, wir sind alle höher, ja. Aber trotzdem, wir sind natürlich auch deswegen etwas bei über 20 Liter, weil wir uns ja alle für Wein interessieren. Es gibt auch Leute, die einfach schlichtweg sich nicht für Wein interessieren oder keinen trinken. Aber hat Wein gesellschaftlich weniger Bedeutung als früher, weil weniger Wein getrunken wird?
Ich glaube, es kommt darauf an, in was für einer Region man unterwegs ist. Du hast schon gesagt, hier bei uns ist der Wein einfach verankert als Kulturgut irgendwo. Da hat man einen anderen Bezug dazu, da schätzt man das Produkt irgendwo auch. Ich glaube, wenn man das auch sich ein bisschen anguckt, so die Jugend achtet immer mehr auf dieses Gesundheitliche, dass man sehr bewusst durchs Leben geht irgendwo. Ich habe aber auch in dem Jahr jetzt viele Erfahrungen gemacht, dass die jungen Menschen Wein auch wieder als Trend sehen, also dass es einfach ein Lifestyle ist. Natürlich immer in Zusammenhang mit dem bewussten Konsum. Wir müssen jetzt nicht Weltmeister werden im Wein trinken, sondern es geht darum, dass man das Produkt wertschätzt, dass man diese Kultur irgendwo auch versteht, dass man versteht, wie viel Arbeit dahinter ist. Also, dass man ein Jahr als Winzer hinarbeiten muss, dass man in der Natur arbeitet, dass es, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch, wir hatten eine Trockenperiode, dann kam ganz viel Regen, wir hatten auch noch Hagel hier in Baden zur Lese hin, dass es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, auch Wein herzustellen mittlerweile und dass man einfach das schätzt, was man dann in der Flasche hat. Und ich glaube, der Winzerschaft, der Weinbranche ist geholfen, wenn man lieber mal einen qualitativ hochwertigen Wein trinkt, der vielleicht auch mal über 10 Euro kostet und das dann wertschätzt, das wirklich auch zelebriert, in Anführungszeichen. Da haben wir mehr davon, wie wenn man jetzt sagt, man trinkt ganz viel.
Wein ist ja auch deutlich teurer geworden die letzten paar Jahre. Also es kann uns passieren in Freiburg, dass wir 7 oder 8 Euro irgendwo bezahlen für ein Glas Gutedel aus der Literflasche. Wenn wir Pech haben, ist noch 0,2. Was sollte uns ein gutes Glas Wein wert sein?
Das ist schwierig zu sagen. Reden wir jetzt von 0,1, von 0,2? Von was reden
wir? Also ich rede normalerweise von 0,25, also das sogenannte badische Viertel. Das ist das Maß aller Dinge sozusagen, oder?
Ja, ich glaube, man darf schon ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil man auch einfach eine tolle Qualität bekommt mittlerweile. Man muss auch das verstehen, diese qualitativen Unterschiede teilweise, die Arbeit, die der Winzer hat. Und wenn man das dann eben wertschätzt, indem man vielleicht ein gutes Mittelmaß an Geld ausgibt, dann ist das für alle mehr wie in Ordnung. Dann hat der Kunde Spaß mit dem Wein und der Winzer hat auch Freude im Weinberg.
Ein Appell für mehr Genuss.
Ja.
Sehr schön. Du hast es gerade schon erwähnt, du warst viel unterwegs, unter anderem in Hongkong, in den USA. Du hast in Deutschland alle 13 Weinanbaugebiete besucht. Was würdest du denn sagen, was war denn der Ort, der dich nachhaltig beeindruckt hat?
Ich glaube, das war wirklich ganz weit weg zu sein. Also Hongkong oder auch jetzt, wo ich seit Montag wieder zu Hause bin, New York, das sind ganz andere Welten, ganz andere Kulturen eben auch. Und dass diese Faszination für deutschen Wein, für vor allen Dingen für deutschen Riesling, dass der so groß ist und die Menschen so viel Spaß dran haben, sich selber so viel aneignen und lernen wollen davon, obwohl das ja am anderen Ende der Welt eigentlich wächst und produziert wird, fand ich ziemlich faszinierend und hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt auch, dass die Menschen dann auf mich zukommen, sagen, dass sie zum Beispiel in der Baden-Region schon waren, dass sie an der Mosel in den Steillagen schon unterwegs waren, dass sie nach Deutschland kommen zum Urlaub machen, weil sie die Weine so toll finden. Das ist dann wirklich schön, wenn man weiß, dass seine Heimat eben auch Urlaubort ist für andere und dass dieses Kulturgut auch woanders geschätzt wird und wirklich eine hohe Wertschätzung auch erfahren darf.
Du wirst ja bei deinen Veranstaltungen auch unterstützt durch deine beiden Weinprinzessinnen. Und jetzt nehme ich an, dass die auch Lokalpatrioten sind. Habt ihr denn den einen oder die anderen davon überzeugen können, wer jetzt das schönste Gebiet vertritt?
Ich glaube, wir sind schon alle sehr mit der Heimat verbunden und verwurzelt, aber wir durften auch so viel andere Regionen und schöne Orte in Deutschland jetzt kennenlernen. Ich muss sagen, ich schätze die Heimat von der Luise, also Saale-Unstrut und auch Rheinhessen, sind wunderschöne Anbaugebiete, die ich sicherlich nochmal bereisen werde, jetzt wenn mehr Zeit ist, sehr. Und da war niemand von uns wirklich, dass wir da hingekommen sind und gesagt haben, ihr habt es ganz nett, aber so nach dem Spruch, waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Gerade auch dadurch, dass ich ja als Deutsche Weinkönigin alle Anbaugebiete vertreten darf, war das mir ganz wichtig, dass ich meine Heimat, das natürlich immer im Herzen mit dabei ist, aber dass man alle gleich wertschätzt und auch die Region kennenlernen kann und das Besondere einfach den Menschen mitgibt aus den Regionen.
Was war denn, würdest du sagen, der bewegendste Moment?
Ich glaube, das war wirklich ganz am Anfang der Empfang in Ebring, weil das war so schön, dass alle mit dabei waren, dass sich ein ganzes Dorf für einen freut, obwohl ich ja auch nur einer von 2000 Ebringerinnen und Ebringern bin und dass diese Begeisterung und dieser Stolz irgendwie auch nie abgerissen ist. Also ich habe dann Tagebuch geführt mit meiner WhatsApp-Gruppe, habe immer geschrieben, wo ich unterwegs bin, sich da alle immer gefreut, wenn sie mich in der Zeitung irgendwo gesehen haben. Oder das war auch ganz lustig, jetzt in New York war auch jemand aus Pfaffenweiler da, die haben dann ein Foto gemacht und das dann in die Gruppe gestellt und haben gesagt, hey, wir haben die Katrin am anderen Ende der Welt getroffen. Gestern habe ich mich mit der Seniorengruppe in Ebring getroffen, weil die gesagt haben, sie finden das so toll und sie waren so stolz auf mich, ob ich denn mal vorbeikommen würde und die Krone zeige, ob ich mal erzähle, was ich so erlebt habe das Jahr über. Und das sind ja mehrere Momente, wo ich einfach jedes Mal weiß, dass da ein ganzes Dorf dahinter steht und die sich alle mitfreuen.
Gab es denn auch ein... Gab es denn auch einen Moment, wo du absolut an deine Grenzen gekommen bist?
Ja, das gab es auch immer mal wieder. Also da gehört vielleicht New York auch mit dazu, weil das jetzt so gerade als meine letzte Erinnerung ist oder auch Hongkong, wenn du dann dein Flugticket kriegst und gesagt bekommst, so, also jetzt die nächsten 2 Wochen bist du dann da unterwegs und du stehst dann allein am Flughafen und musst dann da allein in das Land reisen, kennst dich gar nicht aus, weißt, was deine Aufgabe ist, aber weißt gar nicht, was dich so erwartet in der Zeit, ob man sich da zurechtfindet, eine andere Kultur, eine andere Sprache irgendwo auch. Das war schon teilweise echt heavy, wo ich mir dann dachte, Gott, was mache ich eigentlich? Aber man hat sich immer ganz gut gefunden. Man hatte wirklich viele Menschen, die einfach dann auch für einen da waren, wo man gesehen hat, okay, die sind froh, dass man da ist und die unterstützen einen auch. Und so war das eigentlich wirklich dann immer wieder ein schönes Erlebnis.
Ja, ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen, wir wollen dich hier was probieren lassen heute Abend. Ja. Die Aufgabe ist es eigentlich mit dem Vokabular einer Weinexpertin, unsere Proben zu besprechen. Also ich höre da immer so Begriffe wie, ja, hat Körper, hat Charakter, also ich habe auch Körper, ja, hat Charakter, hat eine tolle Textur, hat Nachhall und so weiter. Also wir haben jetzt 5 Proben im Glas. Alle Proben sind aus meinem eigenen Keller. Also ich habe für dich jetzt eine Blindprobe zusammengestellt mit der Bitte, so mit diesem Weinwording das mal zu probieren. Im Glas sind Marmeladen, denn das ist eines meiner Hobbys, Marmeladen einkochen. Es gibt 5 Proben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ob du so ein bisschen annehmen kannst, was denn so im Glas drin ist. Es sind auch ganz unterschiedliche Farben und ich freue mich jetzt auf deine Besprechung.
Sehr gut. Vielleicht mache ich dann nach dem Jahr als deutsche Weinkönigin deutsche Marmeladenkönigin. Ja. Ich würde es aber tatsächlich wie beim Wein auch machen. Ich fange hell an und gehe dann über zum Roten. Okay, also mal riechen. Ich bin in Marmeladen nicht so gut. Ich esse es gerne, aber... Also es riecht schon sehr, sehr kernig, fruchtig. Hat ein schönes Gelb, ein bisschen geht es in das Orangene. Die Textur ist nicht zu flüssig. Nicht zu flüssig, nein, es ist wirklich ein bisschen viskos, würde man jetzt sagen. Sehr süß, sehr cremig. Hat ein paar Stücke, also eine schöne Textur auch. Oh, ich würde so in die Steinfrucht-Richtung gehen. Ja, es ist was Heimisches, würde ich behaupten.
Es ist alles heimisch hier.
Selbstverständlich. Ist es sowas wie Pfirsich irgendwie in die Richtung?
Ja, in die Richtung gehst, ich löse es auf. Gerne. Das sind Aprikosen vom Kaiserstuhl.
Oh,
und zwar
gut.
So ganz vollreife, die...
Also ist eher eine Spätlese schon.
Ja, das ist ein Spätlesekabinett.
Sehr gut. Okay, dann das nächste ist ein bisschen heller. Es geht in ein Hellgelb. Die Textur ist eher Gelee-artig vom Geruch her. Auch ein bisschen, es ist nicht so cremig, so intensiv, ein bisschen filigraner unterwegs. Ein bisschen säurebetonter auch. Gibt es badische Zitronen schon?
Es gibt schon, aber es sind keine Zitronen.
Keine Zitronen.
Das ist etwas, was dir einer sehr nahe liegen müsste.
Ah, dann ist es Traubengelee.
Ja. Ja. Und zwar von diesen Trauben, die wir hier auch auf der Bühne sehen.
Ja. Sehr gut. Doch, ist auch
so, jetzt geht es zum Roten.
Jetzt geht es ins Rote über. Aha, die Struktur, die Textur ist schon ein bisschen stückliger. Ein schönes Rot, so ein bisschen Smaragd, Rubin, Rot. Sehr beerig. hat Biss. Auch wieder ein bisschen Stückchen mit dabei. Sehr säurebetont, fruchtig. Sowas in Richtung Brombeere.
Treffer. Ja.
Ein Brot wäre jetzt nicht schlecht.
Also genau gesagt, das sind Brombeeren aus dem Hotzenwald.
Ah, ja. Du bist aber auch unterwegs. Ja. Also wir werden nochmal viskoser mit mehr Stückchen. Von der Farbe her ein bisschen braunrötlicher. Vielleicht eher schon ein reifer Spätburgunder in die Richtung. Es wird aber süßer, auch wieder cremiger. Steinobstmäßig, weil es doch Biss hat. Mhm. Richtung Zwetschge sowas?
Korrekt, ja. Das ist eine Bühler Zwetschge. Ach, und es ist der Jahrgang 22.
Sehr gut. Also doch noch nicht so gereift.
Jetzt bin ich gespannt.
Ui. Wir gehen zu Gelee mit Stückchen über. Es hat auch ein schönes, kräftiges Rot. Kenne ich.
Okay.
Glaube ich. Haben wir nämlich auch im Garten. Mhm. Auch sehr bissfest. Ein bisschen gerbstoffbetonter, würde ich behaupten. Mhm. Trotzdem eine schöne Frucht, bisschen was Erdiges. Es ist, glaube ich, Holunder.
Absolut richtig, ja. Also ganz genau gesagt, das ist Holunder aus dem Wald unterhalb der Luisenhöhe bei Horben.
Ui. Sehr cool.
Also vielen Dank, gut geraten und gut erkannt. Und ich habe es gelernt, nächstes Mal ein Stück Brot dazwischen.
Ja.
Okay, gut. Charlotte.
Ja, du bist Winzerin, du bist auf dem Weingut groß geworden, hast es sozusagen schon sehr früh mitgekriegt. Wann war denn für dich klar, das ist auch was, was ich gerne machen möchte?
Ich glaube, das kam wirklich so nach dem Abitur. In der Zeit, wo man einfach sich fürs Abitur vorbereitet hat, viel am Schreibtisch gesessen ist, gelernt hat, nicht wirklich draußen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich will das nicht mein Leben lang machen. Also ich kann nicht in einem Büro sitzen und da immer nur am Computer irgendwas schreiben. Das ist nicht meins. Ich brauche irgendwie Natur um mich rum. Ich brauche Wind, Wetter, Sonne, alles ein bisschen. Ich möchte was machen, wo ich dann am Ende auch von meiner Arbeit sehe, was ich erreicht habe. Und da war irgendwo dann auch klar, warum nicht Winzerin? Die Mama hat dann gesagt, ja, probier's doch einfach mal. Du hast schon ein Praktikum gemacht, das hat dir ja wohl Spaß gemacht. Und ich habe dann für mich entschlossen, ja, warum nicht? Ich probiere das wirklich mal aus. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, die 2 Jahre Ausbildung. Es war ein tolles Team. Mir hat es Spaß gemacht, immer draußen zu sein, dann am Ende vom Jahr auch wirklich zu sehen. Man hat ein eigenes Produkt in der Hand, wie sich das alles entwickelt, vom Rebstock über die Traube bis hin zum Wein. Und dann war auch klar, dass ich da weitermache. Studium noch dranhängen und mich da voll und ganz dem Wein irgendwo auch verschreibe.
Gibt es so Momente, wo du denkst, ach, so ein Bürojob wäre vielleicht auch ganz nett?
Ich glaube, da hatte ich jetzt wirklich sehr viel Glück in meiner Karriere als Winzerin, dass ich wirklich sehr vielfältig unterwegs war. Natürlich ist man als Winzer irgendwo immer ein Allrounder, also man ist draußen, man ist im Keller, man hat aber auch immer Marketingteile mit dabei, das heißt, ich stehe mal mit auf einer Messe, Kellerbuch muss man auch irgendwie führen, also man muss dokumentieren, was man macht, da sitzt man auch im Büro und von dem her bin ich eigentlich wirklich happy mit meinem Job, habe da die perfekte Balance gefunden.
Wo bist du denn lieber? Bist du lieber im Weinberg oder im Keller?
Ich bin schon eher ein Kellerkind. Also das draußen macht mir auch Spaß, das mache ich dann hobbymäßig zu Hause, aber im Keller, ich finde das cool, wenn man dann diese Tanks hat und diese verschiedenen Aromatiken probieren kann, wenn man dann über den Herbst jetzt auch mitschmecken kann, wie sich der Wein entwickelt, wie das vom Traubensaft, vom Süßen über zum Wein geht, wie man aber auch experimentieren kann mit verschiedenen Ausbaustilen, wenn man dann auch Cuvées herstellt, verschiedene Weine miteinander verschneidet, das macht mir schon großen Spaß. Ein bisschen experimentelle Küche.
Früher war ja die Wahl der Weinkönigin so ein bisschen der Auftakt zur Weinernte fürs Herbsten. Mittlerweile hat sie das alles verschoben. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen und Interviews, die du gegeben hast, dass du dich natürlich auch stark mit dem Thema Klimawandel beschäftigst. Mhm. Wir wären heute Abend vielleicht auch ein paar Menschen mehr sozusagen, aber beispielsweise das Weingut Zähringer hat uns geschrieben, wir sind alle am Herbsten, wir können nicht kommen. Ja. Also im Sommer wird jetzt geerntet. Wie siehst du diese Entwicklung, wo führt die hin?
Ich glaube, man kann auf jeden Fall den Klimawandel nicht leugnen. Das merken wir in der Branche schon Jahrzehnte, dass sich da irgendwie was tut mit dem Wetter. Man ist einfach als Winzer immer draußen in der Natur. Man arbeitet in der Natur, aber vor allen Dingen auch mit der Natur. Und dadurch beobachtet man das Wetter, die Vegetation ganz anders und sieht da einfach, dass sich was tut, dass es nicht immer nur wärmer wird, sondern dass diese Wetterextremen so stark werden, dass man mal ein paar Wochen lang eine komplette Trockenphase hat und das wirklich auch der Natur, den Reben ansehbar ist. Und dann kommt ein Niederschlag, wo man das Wasser gar nicht auffangen kann. Und das spürt man doch sehr, sehr deutlich in der Branche. Die Rebe kann sich ein bisschen anpassen, natürlich auch über Generationen hinweg, über Jahrzehnte hinweg. Die Winzerschaft ist da schon lange unterwegs und versucht, Alternativen zu finden. Die Forschung versucht, Wege neu zu gehen irgendwo auch. Aber es ist natürlich nicht einfach. Und ich glaube, wir in Deutschland haben noch den großen Vorteil, sage ich jetzt mal, dass wir als Cool-Climate-Region, also doch als eher kühleres, moderates Klima, da einen gewissen Puffer haben. Es wird natürlich immer mediterraner bei uns, immer wärmer. Da haben wir jetzt die Chance, dann auch mit internationalen Rebsorten zu arbeiten. Aber so dieser Kern, Wein anzupflanzen, die Hauptrebsorten, die wir bei uns in Deutschland haben, das wird alles schwieriger und es braucht seine Zeit, bis man da Alternativen gefunden hat, bis man da sich der Natur auch wieder angepasst hat, weil die Natur, den Klimawandel können wir nicht aufhalten, sondern wir müssen dem uns irgendwie anpassen und das merkt die Winzerschaft schon extrem.
Müssen wir denn uns künftig vielleicht auch auf Reben konzentrieren, die einfach Hitze besser aushalten, die mit weniger Wasser klarkommen? Wir haben dieselbe Entwicklung ja im Bereich Wald, wo wir mittlerweile einfach auch andere Bäume pflanzen. Wie siehst du das als Weinexpertin? Kommen wir mit Sorten wie zum Beispiel Riesling noch klar in 10 Jahren?
Das ist eine Frage, die wirklich alle in Deutschland beschäftigt, weil Riesling unsere Leitrebsorte ist in Deutschland, unser Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, der Riesling passt sich dem schon ganz gut an, aber es braucht halt eben 50, 100 Jahre, bis der da komplett sich adaptiert hat. Es gibt aber auch genug Alternativen, die abseits des Rieslings funktionieren, also mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten oder auch Rebsorten, die Hitze oder auch trockenresistent sind. Und das Verrückte ist eigentlich, also ich habe im Staatsweingut in Freiburg gelernt, die sind auf diesem Forschungsgebiet sehr, sehr stark unterwegs, bis sich so eine neue Rebsorte entwickelt hat, die der Trockenheit sich angepasst hat oder den Pilzkrankheiten, die wir im Weinbau einfach auf natürliche Art und Weise haben. Bis man da so eine Rebsorte entwickelt hat, dauert das 50 Jahre. Und wir haben mittlerweile schon gute Alternativen und man muss sich das mal überlegen. Vor 50, 60 Jahren haben Leute schon damit angefangen und haben gesagt, hey, wir werden in Zukunft Probleme haben oder die klimatischen Bedingungen werden sich verändern. Wir brauchen da Alternativen und haben da schon vor 50 Jahren als Pioniere gestartet und haben da versucht, Sachen zu entwickeln, Rebsorten zu kreuzen, die uns in Zukunft helfen werden, die uns jetzt als Alternative zur Verfügung stehen. Und da sieht man, glaube ich, dass gerade das Handwerk Winzer so ein naturverbundener Beruf ist und dass wir eigentlich das auch gut einschätzen können und da auf einem sehr, sehr guten Weg unterwegs sind.
Mhm. Staatsweingut ist ein sehr gutes Stichwort. Die entwickeln neue Rebsorten. Großes Thema sind die sogenannten Piwis, also pilzresistente oder widerstandsfähige Rebsorten. Meinst du, dass es eine Möglichkeit ist, da den Weinbau damit etwas zu retten, neue Sorten kreieren, die dann auch beim Verbraucher ankommen?
Es ist definitiv eine Alternative, aber es wird nicht die Lösung sein für alle, denke ich. Es ist auch absolut nicht wirtschaftlich sinnvoll oder auch in die Zukunft gedacht, wenn man sagt, also wir reißen unsere traditionellen Rebsorten raus und stellen uns neue mit Piwis auf. Das geht wirtschaftlich nicht. Es weiß auch keiner, ob die Piwis anderen Bedingungen Widerstand halten. Es bringt neuen Geschmack mit sich. Da muss auf der einen Seite die Winzerschaft natürlich auch bereit sein zu sagen, man möchte damit arbeiten, man sieht das als Chance für die Zukunft, seinen Betrieb auch aufrechtzuerhalten und da den ganzen Herausforderungen entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch den Konsument, der akzeptiert, dass da ein neuer Geschmack mit dazukommt, dass da eine neue Rebsorte, ein neuer Name auf den Markt kommt, den man vielleicht noch nicht kennt. Und da muss man bereit sein, offen sein dafür.
Wie schwierig ist es denn, solche neue Weinsorten einzuführen? Also ich finde ja, die haben auch zum Teil unmögliche Namen. Also der eine heißt Solaris, hört sich an wie eine fliegende Untertasse. Der andere heißt Cabernet Carbon, so würde ich mein Rennrad nennen. Also warum versucht man da nicht, Namen zu kreieren, die zumindest mal vielleicht so ein bisschen an Wein erinnern?
Das ist ganz schwierig. Da waren schon viele Menschen dran, haben sich schon viele die Köpfe zerbrochen, den perfekten Namen zu finden. Aber ich glaube, es braucht einfach seine Zeit, bis der irgendwo akzeptiert wird. Ich meine, Riesling, was soll das darstellen? Es ist mittlerweile halt etabliert, man kennt es. Spätburgunder, natürlich irgendwo auch daraus der Name gewachsen, wie die Rebsorte oder die Rebe an für sich ist. Pinot ist ja Kiefernzapfen, kommt aus dem Französischen, das ist die Traubenform, wie die Traube aussieht. Spät daher dann, weil die Burgunderfamilie der Spätburgunder dann die Rebsorte ist, die am spätreifendsten ist. Vielleicht könnte man ja mal irgendwie einen Aufruf starten und sagen, hey, wir haben eine neue Rebsorte, probier die und sag mir, wie sie heißen soll.
Ja, können wir gerne machen, der SWR ist natürlich da sofort dabei.
Ja.
Ja, Gespräch heute Abend im SWR-Format Live-Talk mit Katrin Lang, deutsche Weinkönigin, hier im Studio Freiburg. Ich gebe nochmal ab an Charlotte.
Wir haben gerade über das Marketing gesprochen und das Marketingproblem vielleicht auch von den Peewees. Du hast ja einen Instagram-Kanal mit deinen Weinprinzessinnen, der hat aktuell 11.500 Followerinnen und Follower. Ist denn, habt ihr den Eindruck, dass ihr darüber mehr junge Leute erreicht tatsächlich?
Definitiv. Also ich glaube, Instagram, Facebook und sowas, das ist schon ein Marketing-Tool. Also viele sehen das, glaube ich, auch irgendwo als Zeitvertreib so ein bisschen. Aber wir haben das wirklich genutzt, um Einblicke zu geben in unser Amt, was wir machen als Deutsche Weinhoheiten, was für Termine wir haben, aber auch um Wissen weiterzugeben. Wir haben so eine Kampagne gestartet, Back to Wines, dass wir monatlich Updates geben, was gerade im Weinberg passiert, was im Keller gerade ansteht, um den Leuten zu zeigen, wie das Handwerk funktioniert in der Weinbranche. Wir haben aber auch eine Kampagne gestartet, wo wir touristische Highlights gezeigt haben, wenn wir in Anbaugebieten unterwegs sind, wo man mal einen schönen Weinwanderweg machen kann, in was für ein Weingut man gehen sollte, um mal ein tolles Erlebnis zu haben oder um auch mal die Sektherstellung sehen zu können für sich, wo man einfach generell tollen Urlaub machen kann in Deutschland. Und so habe ich Instagram, Facebook immer als Arbeitstool gesehen und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Diese 11.500 kommen nicht alle von uns in dem einen Jahr, aber wir haben es doch geschafft, da 2.000, 3.000 neue Leute zu finden, die natürlich uns auf der Reise als Deutsche Weinhoheiten auch begleitet haben, kennengelernt haben und es ist einfach schön, da auch ein bisschen was zurückzugeben und nicht nur, dass ich auf meiner Reise unterwegs sein kann, sondern dass ich da auch Einblicke geben kann und das war mir ganz wichtig, ja.
Es gibt auch die Rubrik, habe ich gesehen, Wein mal eins. Ja. In der präsentierst du immer wieder spannende Fakten rund um Wein. Ja. Gibt es denn da was, was du gelernt hast dabei?
Ich habe natürlich aus meinem eigenen Wissen geschöpft, um da vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mythos aufzuklären. Zum Beispiel der Korkgeschmack kann bei Schraubverschluss auch entstehen. Das wissen die wenigsten, aber ist zum Beispiel auch ganz interessant. Da steckt sehr viel Chemie dahinter, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Aber da war es mir einfach wichtig, dass man den Menschen auch so ein bisschen die Basis mitgeben kann, wie man Sekt herstellt, wie Wein produziert wird, was der Unterschied zwischen Spätlese und Kabinett ist. Und habe das dann versucht eben weiterzugeben.
Haben die Menschen im Ausland, in Hongkong oder auch in den USA andere Fragen als in Deutschland?
Teilweise schon. Also in Hongkong war es ganz interessant, weil die doch noch sehr auf dieses Spätlese- und Kabinett-Thema drauf aus sind. Die lernen das teilweise wirklich auswendig, was ich total verrückt finde. Und da liegt der Fokus doch sehr stark auf dem Riesling, weil das einfach auch eine tolle Kombination ist mit dem asiatischen Essen. So eine leichte Schärfe und dann ein frischer, knackiger Wein mit ein bisschen Restsüße auch. Das passt sehr, sehr gut. In Amerika boomt gerade die Burgunder-Rebsorten. Die fahren da total drauf ab und finden das toll. Es ist ganz spannend zu sehen, wie wir als deutsche Weinbaunation so nach außen wirken und strahlen. Und das fand ich immer sehr spannend, dass eben Riesling und Pinot super wichtig ist für die.
Du kommst jetzt gerade aus Amerika zurück. Du warst in New York auf einer großen Weinmesse. Kannst du uns ein bisschen erzählen über deine Zeit in New York? Weil die Eindrücke müssen ja noch ganz frisch sein.
Ja.
Und war vielleicht auch ein bisschen jetzt eine tolle Station am Schluss deiner Regentschaft, ja, nach New York gehen zu dürfen.
Definitiv. Also es hat mich sehr gefreut, dass ich so das Jahr dann auch schließen darf. Ich wurde tatsächlich angefragt über Instagram, weil man sich da ja irgendwie vernetzt, von einem Weinimporteur, der eigentlich Deutscher ist, der aber nach New York ausgewandert ist und gesagt hat, er möchte die qualitativ hochwertigen Weingüter auch nach Amerika bringen. Man muss sich ja irgendwie ein bisschen fokussieren, spezialisieren, was man aus Deutschland nach Amerika bringt. Und er hat mich gefragt, ob ich ihn da begleiten möchte, um den deutschen Wein ein bisschen bekannter zu machen. Ich bin dann da angekommen und war auf seinem Weinfest, das er etabliert hat. Da waren dann knapp 500 Leute, die einfach Interesse an deutschen Wein haben. Und ich durfte dann da viel über die Herkunft der Weine erzählen, über die verschiedenen Rebsorten, die wir haben, wie deutscher Wein, wie der bei uns in den Regionen verankert ist. Wir hatten verschiedene Weintastings, wir waren bei den unterschiedlichsten Leuten zu Besuch. Ich war im Central Park Tower, das ist das höchste Gebäude, wo Apartments vermietet werden. Da gibt es ein Restaurant, das deutschen Wein ausschenkt. Da haben wir dann uns mit den Managern unterhalten und gefragt, wie das die Weine denn ankommen. Ich hatte ein Gala-Dinner mit dabei, wo ich die deutschen Weine dann vorgestellt habe, wie sie zu dem Menü dazu passen. Dann auch ein großes Highlight nochmal in der Reise selber war die Stäubenparade. Diese deutsch-amerikanische Freundschaft oder auch diese Herkunft, weil doch recht viele Deutsche in die USA ausgewandert sind, um da natürlich den amerikanischen Traum zu leben, wird doch sehr aufrecht gehalten noch, also diese Verbindung. Und da gehört der Wein natürlich auch mit dazu. Oktoberfest ist natürlich da auch gerade in New York. Da war aber das Interesse auch sehr, sehr groß am deutschen Wein. Das heißt, neben Bier wurde auch mal der ein oder andere Riesling oder auch Spätburgunder probiert. Und so habe ich dann 10 Tage lang auf unterschiedlichste Art und Weise den deutschen Wein da repräsentiert. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und war ein toller Abschluss. Also die Amerikaner sind schon alle sehr höflich und da ist alles amazing und wunderbar. Aber ich hatte das Gefühl, dass da doch ab und zu wirklich mal ein authentisches und ernst gemeintes Amazing rauskommt und die Leute doch auf Riesling sehr abgefahren sind und da auch begeistert waren, dass ich als deutsche Weinkönigin bei denen aufs Fest komme, um da die Weine vorzustellen. Das war für die ein großes Highlight und hat sie natürlich auch gefreut, diese Wertschätzung irgendwie auch.
Baden ist ja das Burgunderland. Es gibt aber ja auch Pinot Noir, also Spätburgunder in den USA. Hattest du Gelegenheit, da das eine oder andere zu probieren?
Spätburgunder habe ich in den USA nicht probiert, aber ich war in einer Rieslingbar, die natürlich ganz viel deutschen Riesling haben, aber auch Riesling gewachsen im Staat New York. Habe ich auch probiert, auch super spannend. Es war ein tolles Erlebnis, aber ich glaube, ich würde immer wieder zum deutschen Riesling greifen.
Ja, das vergangene Jahr war sehr spannend für dich. Das haben wir jetzt erfahren. Du hast wahnsinnige Eindrücke sammeln können. Mhm. Was machst du denn am 30. September?
Party. Also ich werde die Zeit sicherlich vermissen, aber ich bin ganz ehrlich und bin auch wirklich froh, wenn der Stress jetzt ein bisschen nachlässt, wenn ich einfach wieder zu Hause sein kann, Familie, meinen Freund wieder bei mir habe, wenn ich einfach meinen Alltag irgendwo auch wieder habe, eine gewisse Routine da drin ist, da freue ich mich sehr drauf. Aber ich werde mich immer wieder zurückerinnern an diese tolle Zeit und sicherlich das Reisen irgendwie auch vermissen. Aber ich weiß jetzt, wo wir schöne Flecken haben in Deutschland und dann werde ich sicherlich mal den einen oder anderen Kurzurlaub machen und da nochmal vorbeischauen.
Welchen Ratschlag würdest du denn deiner Nachfolgerin mit auf dem Weg geben?
Authentisch bleiben, sich versuchen, nie selbst zu verlieren. Ich glaube, dadurch, dass man so viele Einflüsse und so viel von außen auf einen einprasselt, ist die Chance, glaube ich, doch recht groß, dass man da durcheinander kommt, sage ich jetzt mal, und nicht bei sich selber bleiben kann. Aber ich durfte alle Kandidatinnen schon kennenlernen und die haben alle so eine Leidenschaft und so einen Feuer eben in sich und das muss man wirklich schaffen, beizubehalten das Jahr über und das weiterzugeben. Und wenn man das so macht, wie man selber auch von dem Wein begeistert ist oder von dem Kulturgut generell, dann wird sie das sehr, sehr gut machen. Da bin ich mir ganz sicher.
Es gibt so eine Frage in Bewerbungsgesprächen, vielleicht kennt die Charlotte die Frage von mir. Was machst du denn in 10 Jahren?
Also ich denke, ich werde der Weinbranche auf jeden Fall treu bleiben. Ich werde in einem Weingut wieder arbeiten. Also das ist eigentlich schon sehr sicher. Mal schauen, ob es im Keller bleiben wird oder ob ich doch nochmal sage, ich möchte nochmal in einen anderen Teilbereich der Weinbranche gucken. Ich bin immer noch großer Fan davon, Leute für Wein zu begeistern und möchte das weiterhin machen. Von dem her wird eine Weinprobe zu meinem Alltag auf jeden Fall mit dazu zählen. Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass ich junge Menschen vielleicht auch unterrichte, dass ich denen das Weinwissen weitergebe, damit dieses tolle Handwerk auch erhalten bleibt, dass ein grüner Beruf einfach was Besonderes ist und was ist, was wirklich Spaß macht, wo man drin aufgehen kann, das möchte ich weitergeben. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber in der Weinbranche werde ich sicherlich bleiben. Da sehe ich mich in
Vielen
10
Dank,
und in 20
Katrin.
Jahren.
Ja, vielen Dank für Ihren Applaus. Und wir haben heute Abend nämlich noch eine zweite Weinkönigin bei uns.
Der
Natascha
kommt nicht
Thoma.
Rum.
Und ja, Frau Thoma, wenn Sie Applaus. Also wenn ich mich richtig erinnere, müssten es 25 Jahre her sein, dass Sie Weinkönigin waren. War vieles, was Sie jetzt heute Abend gehört haben, so eine Art Déjà-vu? Oder hat sich da auch ganz viel geändert?
Ja, in manchen Bereichen war es tatsächlich das Déjà-vu. Diese Fragen, muss man trinkfest sein? Wie wird man Weinkönigin? Oder ist das Amt noch zeitgemäß? Auch das hat man tatsächlich vor 25 Jahren schon diskutiert. Also ganz viel Schmunzeln und auch ganz viel schöne Erinnerungen, die da hochkommen.
Und hat sich so das Amt der Weinkönigin auch verändert, wenn Sie jetzt hier Katrin erleben auf der Bühne, zu dem, wie vielleicht so die Auftritte früher waren? Waren Sie eben eher mehr in der Region unterwegs, auf Weinfesten? Ich sehe ja bei den Weinköniginnen einen sehr starken Hang, auch sehr international zu agieren.
Also das war tatsächlich auch bei mir damals schon. Ich hatte auch das Glück, dass damals so ein bisschen ein Vermarktungsschwerpunkt Südostasien war. Das Thema deutsche Weine und asiatische Küche, was ja so toll zusammenspielt. Ich war dann damals auch in Hongkong, in Shanghai, in Tokio, aber auch USA. Ganz ungewöhnlich war mal mit der Bundeswehr, weil da gab es ein Bundeswehrweinfest und da war ich eingeladen und bin dann mit der deutschen Militärmaschine rübergeflogen. Also das sind so Sachen, die selbst nach 25 Jahren auch immer noch präsent sind. Also vieles sehr ähnlich, auch diese Vielfalt, ich sag mal vom Seniorennachmittag, wo man einmal hingeht, bis zum Weinfest, von der Fachfrau bis zum Internationalen. Worum ich aber heute die Generation echt beneidet habe, war das Thema Social Media. Weil wir haben echt tatsächlich den Kontakt zu den Leuten entweder nur in Anführungsstrichen im Persönlichen gehabt oder über Presse oder über Radio. Aber diese Plattformen tatsächlich über Instagram andere so teilhaben zu lassen und so direkt mitzunehmen und eben auch zu zeigen, dass es nicht verstaubt ist, sondern diese Vielfalt. Also das war was, wo ich echt die jetzt beneidet habe. Das hat einem echt Spaß gemacht. Da auch da immer wieder reinzuschauen.
Ja, vielen Dank. Natascha Thoma, ebenfalls aus Ebringen, für alle, die es nicht wissen, aber wahrscheinlich wissen es alle, vor 25 Jahren deutsche Weinkönigin.
Danke.
Ja, das war der Talk aus dem SWR-Studio Freiburg, aus dem Schlossbergsaal mit Katrin Lang. Deutsche Weinkönigin noch bis am Freitag, dann muss sie die Krone weitergeben, abgeben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Ein Jahr deutsche Weinkönigin, was bleibt? Ein Talk mit Katrin Lang aus Ebringen bei Freiburg. Sie durfte ein Jahr lang den deutschen Wein als höchste Repräsentantin vorstellen. Sie hörten eine Aufzeichnung aus dem Schlossbergsaal im SWR-Studio Freiburg von Mittwoch, dem 20. September 2023. Redaktion Charlotte Schönberger und Christoph Ebner, Technik Roland Schneider und Manuel Braun, Veranstaltungsorganisation Lina Stuber. Am nächsten Wochenende geht die Amtszeit von Katrin Lang zu Ende. In Neustadt an der Weinstraße wird am Freitag, den 29. September 2023, die neue deutsche Weinkönigin gewählt. Der SWR überträgt die Wahl live im SWR-Fernsehen und im Internet auf swr.de ab 20.15 Uhr.